Zwei Geschäftskolleginnen sitzen in einem Restaurant, warten auf ihr Essen. Sie haben sich beide für das gleiche Gericht entschieden, nämlich geräucherte Bachforelle. Der Ober kommt mit zwei Tellern, stellt sie einfach auf den Tisch. Auf dem einen Teller eine richtig große, fette, schöne Bachforelle. Auf dem anderen Teller eine, die vielleicht noch ein bisschen länger hätte schwimmen sollen. Aber beide Geschäftskolleginnen haben großen Hunger. Aber beide haben auch eine gute Kinderstube genossen. Und so will jede der anderen den Vortritt lassen und sagt, nimm du zuerst, entscheide du dich. Sagt, na, kommt überhaupt nicht in Frage, du. Nein, mache ich nicht, du. Gut, die Kollegin lässt sich schließlich überzeugen, nimmt einen Teller mit der größeren Bachforelle. Schaut in das entgeisterte Gesicht der anderen, die sagt, also ehrlich, ich an deiner Stelle, ich hätte ja die kleinere genommen. Sagte, das wusste ich. Jetzt hat ja jeder, was er wollte. Heute geht es aber nicht nur um kleine Fische, sondern um die wirklich wichtigen Entscheidungen im Leben. Ich glaube, schon seit dem 6. Jahrhundert sind den einzelnen Sonntagen im Jahr bestimmte Evangelientexten zugeordnet, hat sich immer wieder ein bisschen geändert. Und daraus haben sich dann mit der Zeit dann eben auch bestimmte Themen entwickelt. Und tatsächlich ist auch das Thema für den heutigen Sonntag in der evangelischen Kirche in Deutschland das Thema Heilwerden. Und ich denke, es ist ein sehr schönes, ein sehr wichtiges Thema, was mich deswegen auch inspiriert hat für das heutige Predigtthema heilsame Veränderungen in unserem Leben. Heilwerden, heilsame Veränderungen in meinem Leben, das hat ja ganz wesentlich damit zu tun, welche Entscheidungen ich tagtäglich treffe. Denn selbst wenn wir uns in Sachen Entscheidungen für oder gegen etwas manchmal etwas schwer tun, so treffen wir in jedem Fall eine Entscheidung. Auch wenn wir die Entscheidung verweigern, dann treffe ich die Entscheidung, etwas laufen zu lassen, so wie es bisher war. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, wer schweigt, der fördert, was im Gang ist. Ein Grundsatz für jedes Meeting, wenn sich Leute nicht äußern. Heil werden. Ich glaube, das ist nicht nur wünschenswert für Menschen, die vielleicht gerade irgendwo in einem Krankenhaus liegen, sondern ich denke, die meisten von uns haben irgendwelche Macken, irgendwelche Schwächen, irgendwelche schlechten Angewohnheiten. Viele haben sich damit aber mehr oder weniger arrangiert, nehmen das vielleicht gar nicht mehr so bewusst wahr und spüren vielleicht deswegen auch keinen echten Handlungsdruck. Vielleicht wäre es mal eine ganz gute Idee, wenn wir unseren Partner, Partnerin oder irgendeinen Mensch, der uns nahesteht, einmal mal fragen, wenn du eine Sache an mir ändern könntest oder dir wünschen würdest, was ich ändern sollte, was könnte das sein? Irgendein Verhalten, irgendeine Kleinigkeit. Vielleicht kommt ja dabei was Gutes raus. Denn Macken sind eben nicht nur Macken und schlechte Angewohnheiten, nicht nur halt etwas, was man nicht ändern kann, sondern in der Regel Lieblosigkeiten gegen andere, manchmal sogar auch gegen uns selber. Erklärungen dafür haben wir natürlich immer schnell an der Hand. Früher hat man immer gleich den Teufel persönlich verantwortlich gemacht für alles, was schiefläuft in meinem Leben. Heutzutage nimmt man eher die Gene als Begründung. Gene, die unser Handeln festlegen. Das habe ich von meinem Opa. Da kann ich gar nichts machen, das ist so. Der ist auch so schnell in die Luft gegangen. Oder es sind die Hormone, die ins Kraut schießen. Und wenn es nicht die Gene sind und nicht der Opa ist und nicht die Hormone sind, dann eben die Umgebung, die Mitmenschen, meine Eltern, meine Kindheit, die Arbeitsstelle, die anderen. Und natürlich prägt das alles unser Wesen. Natürlich prägt das unsere Gefühle, unser Verhalten, unsere Reaktionen ganz enorm. Aber es gibt einen ganz entscheidenden anderen Faktor, noch einen Faktor, der uns übrigens auch wesentlich von den Tieren unterscheidet, die ja instinktgesteuert sind. Und das ist unsere Fähigkeit, eben trotz genetischer Veranlagung, die wir natürlich auch haben, trotz hormoneller Schübe und trotz der Prägung durch die Umwelt, letztlich doch immer eine Entscheidung zu treffen, was wir eigentlich wollen. Eine Entscheidung zwischen etwas Gutem und etwas, was weniger gut ist. Und ich könnte euch einiges erzählen über meine Kindheit, was mich da alles geprägt hat und nachgegangen ist als Fünfjähriger in einem Internat, wo ein älterer Mitschüler die Aufsicht hatte und die ordentlich piesacken durfte und mir dann ordentlich Hiebe mit dem Stock versetzt hatte, weil ich ein Taschentuch vergessen hatte beim Frühstück. Und sein Kamerad hat dazu gelacht. Immer so ein bisschen Ritual, ein bisschen Sadismus mit höchstem Segen der Schulleitung. Oder meine Klassenlehrerin damals, die immer, wenn einer ein ungutes Wort gebraucht hat, ein unreines Wort, eine rote Schmierseife in der Schublade hatte und dann den Erstklässler nach vorne gebeten hat und dann ihm den Mund ausgewaschen hat. Oder auch von einem Biolehrer, der mich absolut nicht ausstehen konnte, der mich auf dem Kieker hatte. Und wie er gezielt immer gewartet hat, bis ich aus dem Fenster rausgeschaut habe und mich dann versucht hat, vor der ganzen Klasse zu demütigen und nach dem Abi gnadenlos hat auflaufen lassen. Das war schon krass. Und so etwas hat Spuren hinterlassen, die mich manchmal 20 Jahre später noch irgendwann irgendwo im Traum begegnet sind. Aber über die eigentlich wunden Punkte in unserem Leben, da reden die meisten von uns ja gar nicht, ich auch nicht. Jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Aber unabhängig von den vielen Faktoren, die unser Leben bestimmen, vieles von dem, was uns krank macht, was uns blockiert, hat eben mit Entscheidungen zu tun, die wir selber zu verantworten haben. Bewusste oder unbewusste Entscheidungen sind eben oft auch der Grund, wenn unser Glaube eher lustlos ist, unser Gebet kraftlos, unser Verhalten lieblos. Unsere Gefühle können wir kaum direkt steuern. Aber wir können unser Verhalten steuern. Und im Büro einer Bekannten von mir im Landratsamt hängt ein Spruch, ich glaube, ich habe ihn schon mal gesagt, aber der ist so gut, dass man ihn nochmal hören darf. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, er bestimmt dein Schicksal. Charakterschwächen entwickeln sich nicht über Nacht. Sie sind häufig das Ergebnis davon, dass wir in bestimmten Situationen immer und immer wieder das Falsche tun, die falsche Wahl treffen oder auch, dass wir uns einfach unseren spontanen Gedanken und Gefühlen hingeben, dass wir gar nicht erst versuchen, ihnen etwas entgegenzusetzen, dass wir bauchgesteuert leben. Meine Gefühle sind wichtig, was ich gerade fühle, was mir gerade gut tut, das will ich tun. Und in der Regel entscheiden wir uns natürlich für das, was bequemer ist, was mit dem höheren Lustgewinn verbunden ist, was mir zumindest kurzfristig größere Vorteile verspricht. Und ganz allmählich entwickelt sich das dann zu festen Gewohnheiten, die ich dann nur noch ganz schwer ändern kann. Ich habe als Ehemann die Wahl, ob ich schönen Frauen immer hinterher schaue oder nicht. Muss doch nicht gleich pfeifen. Und wenn ich das oft genug tue, dann kann ich irgendwann gar nicht mehr anders. Dann instinktiv schaue ich immer dorthin, wo die schönen Frauen oder auch die schönen Männer, für die Frauen, die gucken ja auch mal gerne, sind. Und dann verdreht sich der Kopf von ganz alleine. Ich kann wohl gar nichts mehr machen. Ich habe die Wahl, ob ich abends vor dem Zu-Bett-Gehen noch einmal in den Kühlschrank schaue und mich ordentlich bediene oder nicht. Und wenn ich das immer wieder tue, automatisiert sich die Haltung und es könnte eine Lieblosigkeit sein gegenüber meinem eigenen Körper. A moment on your lips, a lifetime on your hips. Ein Augenblick auf der Zunge und dann für immer auf der Hüfte. Und wenn ich immer den Teller mit dem großen Fisch nehme, dann festigt sich natürlich meine Haltung, ich will immer das, was mir gut tut, was mich befriedigt. Hauptsache, mir geht's gut. Und umgekehrt ist es natürlich schön, wenn wir uns gute Gewohnheiten zu eigen machen. Ich hatte mal einen Freund, der hat grundsätzlich immer, wenn einer irgendwas gesagt hat, ich muss dann und dann, habe ich eine Prüfung oder dann und dann muss ich zum Arzt oder habe eine OP, hat er sich sofort aufgeschrieben in seinen Kalender und hatte nachgefragt, wie lief's denn? Hat dafür gebetet. Ich denke, das ist was Wunderbares, wenn man sich das zur Angewohnheit macht, wenn uns jemand etwas erzählt, von einem Termin, von einer Prüfung, was immer, wichtigen Gespräch, wir schreiben es auf, wir fragen nach. Eine super Angewohnheit, eine ganz tolle, liebevolle Angelegenheit. Als Pfarrer war ich natürlich auch Lehrer, Rallye-Lehrer, musste da ständig auch Entscheidungen treffen. Und wenn mich meine Schüler zum Beispiel maßlos aufgeregt haben, was immer wieder vorkam, auf Hochtouren gebracht haben, da hatte ich natürlich immer die Wahl, was mache ich jetzt mit meinen Gefühlen, mit meinen Hochtouren? Mache ich einen von den Schülern jetzt zur Schnecke oder fresse ich das alles in mich hinein? Viele greifen zu Hause dann zur Flasche, um da Hilfe zu finden. Oder gehe ich vielleicht eher eine Runde joggen, um meinen Adrenalinpegel vielleicht abzubauen? Oder suche ich doch immer und immer wieder das Gespräch mit einzelnen Schülern oder mit den Eltern, diesen langen Weg zu gehen? Kurzfristig am wirkungsvollsten ist vielleicht tatsächlich der Griff zur Flasche. Und dann kann man erstmal alles wegspülen, was einen nervt. Aber es ist langfristig eine schlechte Entscheidung. In Schulungskursen wird Sekretärinnen beigebracht, dass immer wenn sie ein Telefonat führen, dass sie während des Telefonats lächeln sollen. Warum? Weil sich diese Freundlichkeit, diese Mimik, dieses Lächeln überträgt auf die Stimme. Und so entwickelt sich Freundlichkeit auch am Telefon zu einer festen Angewohnheit. Das tut dem Kunden gut, das tut der Firma gut und tut letztlich der Telefonistin natürlich auch oder der Sekretärin natürlich auch gut. Und aus dem gleichen Grund brauchen wir alle feste Routinen, vor allem Kinder und Jugendliche. Und deswegen ist gut, was du vorher erzählt hast, Clemens, von dem Austausch, wie Eltern, was sie ihren Kindern vermitteln können, damit Jesus ihnen nahe kommt. Und ich glaube, gerade bei Kindern wissen Eltern sehr schnell, feste Routinen sind etwas, was Kinder nicht nur lieben, sondern was sie tatsächlich auch brauchen. Das gilt natürlich auch für die Fähigkeiten, Musikinstrument, dass wir als Eltern uns wirklich dahinter stellen, dass sie regelmäßig üben. Was bin ich meinem Vater dankbar, dass er mich getriezt hat, regelmäßig Klavier zu spielen? Was ist mir das später zugute gekommen, im Beruf, zu Hause, privat, in der stillen Zeit? Und das Gleiche gilt für viele Bereiche unseres Alltags. Es gibt eine australische Studie, die über viele, viele Jahre, über alle Generationen hin durchgeführt wurde, dass damit etwas zu einer Routine wird, eine neue Gewohnheit, dass es 9 Wochen dafür braucht. Das heißt, 9 Wochen lang müssen wir uns wirklich vornehmen, ich mache das regelmäßig und dann wird es Teil unserer Rituale, unserer Routine. Und wenn es eine gute Routine ist, dann ist es auch etwas Gutes für unser Leben und für unsere Mitmenschen. Allerdings dürfen wir natürlich nicht erwarten, dass sich schlechte Angewohnheiten von heute auf morgen da mit einem Handstreich ändern lassen oder mit einer Entscheidung. Ab heute wird alles anders, das läuft nicht. Das wäre so ähnlich, wie man versucht, ständig gegen einen Autopiloten anzugehen. Wisst ihr, was ein Autopilot ist? Es gibt es bei Yachten, es gibt es bei Flugzeugen, es gibt es inzwischen auch bei Autos. Kann man denn bei 150 Stundenkilometer auf der Autobahn gelassen die Bildzeitung lesen? Bei einer Segeljacht ist das so, dass wenn ein anderes Boot entgegenkommt, wenn man den Autopiloten eingestellt hat. Man kann schon kurzfristig eingreifen und dagegen steuern, muss man ja auch. Aber es ist anstrengend, weil der Autopilot hat so seinen eigenen Willen und ist nur für kurzzeitige Manöver gedacht. Solange der Autopilot eingeschaltet ist, will die Yacht immer wieder auf ihren vorprogrammierten Kurs. Mit uns Menschen ist es ganz ähnlich. Gene, Hormone, Umwelt, Werte, die uns durch Medien auch suggeriert werden, durch die Gesellschaft, bittere Erfahrungen aus der Vergangenheit. Das sind alles Faktoren, die unseren Autopiloten programmiert haben, die uns auf einen Kurs setzen, der durchaus nicht immer an das richtige Ziel führt. Und die Frage ist deshalb, wie können wir unseren Autopiloten neu programmieren, wenn wir erkannt haben, dass unser täglicher Trott uns in die falsche Richtung führt und wir immer wieder auf den alten Kurs zurückgedrückt werden. Und ich will einige Punkte dazu kurz nennen. Das erste, nehmen wir uns erstmal nur eine einzige Sache vor, die wir ändern wollen. Nur eine einzige Sache. Der Dummkopf ist mit seinen Gedanken überall und nirgends, heißt es im Buch der Sprüche, Kapitel 17. Wer ab morgen ein anderer Mensch sein will, der wird immer auf dem Bauch landen. Nein, ich konzentriere mich auf eine einzige Sache, die ich möglichst bald ändern möchte. Eine Sache, eine schlechte Angewohnheit, eine Art zu reagieren, die nicht gut ist. Das Zweite, konzentrieren wir uns erstmal auf einen einzigen Sieg am Tag über eine schlechte Angewohnheit. Im Vaterunser heißt es, unser tägliches Brot gib uns heute. In der Bergpredigt sagt Jesus, quält euch nicht mit Gedanken an morgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Und das heißt, Gott gibt uns nichts auf Vorrat, weder die nötige Kraft für künftige Siege über unseren alten Adam, noch gibt er uns alle Lösungen für all unsere Probleme im Voraus. Gott will uns Tag um Tag helfen, jeweils für einen Tag Kraft geben, und zwar darum, damit wir uns tatsächlich auch alleine auf ihn verlassen und jeden Tag neu hören, Herr, was willst du? Was soll ich ändern? Was soll ich anders machen? Womit habe ich meine Mitmenschen verletzt? Womit habe ich dich verletzt? Tag um Tag. Jesus führt uns Schritt um Schritt. Aber er will natürlich auch, dass wir seine Hilfe tatsächlich in Anspruch nehmen und auch umsetzen, was er uns aufs Herz gelegt hat. Und dazu heißt es natürlich auch hören. Auch hören, was andere sagen, auch in solchen Treffen, Seilschaften, dass ich daraus lerne für mein eigenes Leben, für mein Verhalten gegenüber meinen eigenen Kindern. Vater im Himmel, gib mir Kraft, diesen einen Tag Geduld zu haben mit meinen Kindern. Vater im Himmel, bewahre mich heute davor, dass ich im Internet nicht auf eine falsche Seite rutsche, keinen blöden Film anschaue. Gib mir für heute Kraft, einer bestimmten Person freundlich zu geben, freundlich zu begegnen. Hilf mir heute, meinen Kindern gerecht zu werden, sie zu ermutigen. Hilf mir heute, mit meiner Einsamkeit umzugehen. Und das Dritte, verlassen wir uns nicht auf unsere Willenskraft, sondern verlassen wir uns auf Gottes Kraft. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit unserer eigenen Kraft, mit unserem Willen ist nichts getan. Aber Gottes Kraft kann alles verändern. Sie müssen wir immer wieder in Anspruch nehmen, darum bitten. Er gibt gerne. Und das Vierte, stellen wir immer wieder die Zusagen Gottes über unsere eigenen negativen Gedanken, die wir auch oft gegen uns selber richten, womit wir uns selber klein machen. Der Autor des Buches Alle Verheißungen der Bibel, Herbert Lockyer heißt er, er kommt auf 8000 Verheißungen, die zwischen den zwei Buchdeckeln der Bibel uns mitgegeben sind. Und davon kann man einige auswendig lernen und dann immer parat haben, wenn irgendwelche negativen Gedanken uns immer wieder auf eine Spur bringen, die uns nicht gut tut. Oft, die sich gegen uns selber richtet. Und ich habe mir inzwischen einen ganzen Karteikasten zugelegt mit Worten, die mich angesprochen haben in Zeiten der Stille, wo ich merke, da will Gott mich wieder auf Kurs bringen, da will er mich wieder aufstellen, da will er mich stärken. Wie oft reden wir uns das ein, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich tauge dazu nicht. Nein, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Oder auch, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es auch. Wir sind es. Da kann uns niemand klein machen. Niemand etwas anderes sagen. Kinder, geliebte Augäpfel. Augäpfel Gottes. Und denken wir daran, Gottes Wort hat transformative Kraft. Unsere eigenen Worte haben das auch. Wenn ich jemandem etwas Freundliches sagt, dann verändert es etwas an dieser Person, an mir selber auch. Aber Gottes Worte haben nochmal eine ganz andere transformative Kraft, die wirklich etwas in uns und an anderen Menschen verändern können. Deswegen müssen wir es uns zu eigen machen und immer wieder auch sorgfältig studieren, darüber meditieren. Und das Fünfte, richten wir unsere Gedanken darauf, was wir tun, nicht in erster Linie darauf, was wir fühlen. Das ist ja so ein bisschen Zeitkrankheit, immer das zu tun, was man fühlt. Kein Raucher fühlt sich wohl, wenn er nach dem Frühstück seine Zigarette weglässt. Kein Fußballfan fühlt sich wohl, wenn er das Spiel Deutschland-Nordirland verpasst, um einen Freund zu besuchen, der jetzt dringend ein Gespräch braucht. Kann natürlich auch sein bei der Form unserer Nationalmannschaft, dass man sich auch nach dem Spiel, was gesehen hat, nicht so wohl fühlt. Bleibt noch abzuwarten. Wie immer, kürzlich habe ich die Geschichte von einem Mann gelesen, der zu seinem Psychologen sagte, ich liebe meine Frau nicht mehr. Da ist keine Leidenschaft mehr in mir da, ich fühle nichts mehr für sie. Außerdem geht sie mir gewaltig auf den Sender mit ihren Angewohnheiten. Sie macht mein Leben oft miserabel. Ich habe es mir überlegt, ich glaube, ich lasse mich scheiden. Sein Psychologe nickt verständnisvoll und sagt, das verstehe ich sehr gut. Allerdings, wenn Ihre Frau ihr Leben wirklich so schwer gemacht hat, dann sollten Sie es Ihre Frau vorher noch mal richtig spüren lassen. Das brauchen Sie für sich selber zur Verarbeitung. Mann ist völlig überrascht und sagt, okay, was soll ich denn tun? Und der Psychologe gab ihm folgenden Rat, anstelle einfach nach Hause zu gehen und ihre Frau zu sagen, so, ich lasse mich scheiden, behandeln Sie Ihre Frau für die nächsten 30 Tage wie eine Prinzessin. Machen Sie ihr Komplimente, lesen Sie ihr Gedichte vor, glutvolle Liebesgedichte. Und wenn Sie singen können, singen Sie ihr ein paar schöne Liebeslieder. Bringen Sie ihr Frühstück ans Bett, kneten Sie ihren Rücken, massieren Sie ihre Füße, wenn sie müde ist. Gehen Sie mit ihr abends ins Restaurant mit Kerzenschein, leisen Klavierklängen im Hintergrund. Kaufen Sie ihr ein schönes Kleid, ein bisschen Schmuck oder überraschen Sie Ihre Frau mit einem großen Blumenstrauß. So, und nach diesen 30 Tagen, wenn Sie das alles gemacht haben, dann sagen Sie einfach zu ihr, übrigens, ich habe die Scheidung beim Anwalt eingereicht. Bumm. Das wird ihr so richtig zeigen, was sie ihnen angetan hat. Der Mann hört auf seinen Psychologen, er setzt es tatsächlich um, knetet die Füße, massiert den Rücken, kauft einen großen Blumenstrauß, geht ins Restaurant, bestellt schönes Essen. Allerdings geht die Geschichte dann anders aus als erwartet. Denn nach den 30 Tagen kommt er wieder zurück zu seinem Psychologen und sagt, ich habe jetzt 4 Wochen lang meine Frau wie eine Prinzessin behandelt. Ich habe die Geschichten vorgelesen, Gedichte vorgelesen, ihr den Rücken massiert und so weiter. Aber das fiel mir wahnsinnig schwer am Anfang. Dann am Schluss kam es mir fast normal vor. Und der Psychologe sagt, na, und was ist jetzt mit der Scheidung? Der Mann sagte, Ach, ich überleg's mir nochmal. Irgendwie ist sie jetzt erstmal vom Tisch. Irgendwie habe ich doch wieder ein bisschen Gefühle für meine Frau. Vielleicht ein ungewöhnlicher Therapievorschlag, der aber die beabsichtigte Wirkung zeigte. Ich glaube nicht, dass es immer so laufen wird. Viele Männer bringen das nicht hin, so etwas auf Dauer zu tun für einen Monat. Vielleicht gibt es so etwas nur in schönen Geschichten. Aber es ist eine gute Anregung, denke ich. Und ich glaube schon, dass es Erstaunliches bewirken kann, wenn wir uns in bestimmten Situationen unseres Lebens anders verhalten, als unser Gegenüber das erwartet hätte. Und das Letzte, es ist so wichtig, den Kontakt zu Menschen zu suchen, die uns helfen, notwendige Veränderungen in unserem Leben vorzunehmen. Wie wir uns verhalten, wie wir uns geistlich entwickeln, hängt nicht zuletzt auch davon ab, mit wem wir viel Zeit verbringen. Menschen, die uns helfen, einen guten Kurs zu nehmen, oder mit Menschen, die uns eher wieder auf den alten Kurs zurückbringen. Natürlich sollen wir auch Freundschaften haben mit Menschen, die distanziert sind. Das ist ja unser Auftrag. Aber wir brauchen eben auch diejenigen, die uns auf Kurs bringen, die uns stärken. Wir brauchen Seilschaften, die sich gegenseitig ermutigen bei der Erziehung. Wir brauchen eine Gemeinde. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir brauchen seine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die wir auch spüren dürfen, die wir schmecken dürfen, die wir erfahren dürfen, auch heute im Gottesdienst beim Abendmahl. Amen.